Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort zur Predigt steht im Matthäusevangelium im 6. Kapitel. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es scheint so, als ob seit Beginn der Corona-Krise wieder mehr gebetet werden würde. Am 8. April nahmen mehr als 500.000 Menschen via Internet und Fernsehen an der Gebetsaktion Deutschland betet gemeinsam teil. Initiiert worden war die Aktion von einem katholischen und einem freikirchlichen Pastor in Bayern. Sie hatten angesichts der Pandemie dazu aufgerufen, für unser Land und für Kranke und Gesunde, für alle, die jetzt wichtige Dienste leisten, zu beten. Unterstützt wurde die Aktion von einem breiten Bündnis aus christlichen Geistlichen, Politikern und Organisationen. Kritiker werden fragen: Und was hat das genützt? Das Virus ist immer noch da und nach wie vor erkranken und sterben Menschen daran bei uns und weltweit. Befragt, ob Beten hilft, antwortete die Bundestagsabgeordnete der Linken Sarah Wagenknecht kürzlich in der Zeit: Beten kann einem religiösen Menschen in schlimmen Krisen sicher helfen. Aber Gott zahlt keine Miete, auch keinen Bankkredit, der trotz fehlender Einnahmen weiterläuft. Das kann nur die Regierung, die noch schneller und unbürokratischer all jenen helfen müsste, denen gerade die Existenzgrundlage wegbricht. Beten erscheint da als eine Art Psychotechnik, die schwachen Gemütern helfen kann, ihr seelisches Gleichgewicht zu stabilisieren. Viele, auch viele fromme Menschen bei uns, verstehen es als ein Selbstgespräch, in dem man die Situation des eigenen Lebens und der Welt reflektiert. Das könnte immerhin zu neuen Einsichten führen und zum verantwortungsvolleren und liebevolleren Handeln anregen. Nützt Beten also in jedem Falle etwas? Wenn wir uns auf das einlassen, was Jesus hier sagt, ist die Frage offenbar falsch gestellt. Wir würden ja auch nicht fragen: Nützt es etwas, mit meinem Freund zu reden? Oder nützt es etwas, dass ich meine Frau liebe? Denn wer so fragt, wäre ja ganz auf seinen persönlichen Vorteil konzentriert. Der Freund oder Ehepartner wäre da nur Mittel zum Zweck. Ebenso würde der, der nur darum beten würde, weil es etwas nützt, das Gebet zu einem Instrument machen, um mit sich selbst ins Reine zu kommen oder um bei Gott etwas zu erreichen. Gegen eine solche Einstellung zum Beten wendet sich Jesus hier. Beten meint gerade nicht, dass ich nur mich selbst und meinen Nutzen im Blick habe. Da würde dann der, an den ich meine Gebete richte, sozusagen nur als Automat angesehen, dessen Funktionstauglichkeit ich nach Belieben testen kann. Jesus will uns vielmehr deutlich machen, dass es beim Beten zunächst und vor allem um Gott geht. Gott hört, Gott handelt und Gott verändert. Liebe Gemeinde, die Warnung, die Jesus hier ausspricht, scheint uns erst einmal nicht besonders zu betreffen. Die wenigsten von uns begeben sich bewusst in die Öffentlichkeit und beten dort, um von den Leuten gesehen zu werden und um damit auch andere zum Beten zu animieren. Genau das war ja damals die Absicht der Pharisäer und anderer Frommer in der Bevölkerung. Da geht es dann nicht mehr in erster Linie um die eigene Beziehung mit Gott, da wird das Gebet zum Instrument, um durch die öffentliche Demonstration etwas bei anderen zu erreichen. Ich denke nicht, dass die Aktion Deutschland betet gemeinsam darauf abzielte. Die Gefahr aber kann bei manchen, die sich da öffentlich als Betende präsentierten, durchaus bestanden haben. Aber hier und jetzt geht es um uns. Ich erinnere mich, wie wir mal mit unseren Kindern, als sie noch klein waren, im Urlaub in einem Restaurant waren. Als sie ganz selbstverständlich, wie zu Hause vor dem Essen, den Tischkanon anstimmten, »Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast«, kriegte ich einen roten Kopf, weil plötzlich die Hälfte der Gäste auf uns starrte. Wenn ich jetzt mit Menschen zusammen esse, die mit der Kirche nicht viel am Hut haben, spreche ich mein Tischgebet so, dass sie es normalerweise nicht mitbekommen. Ist das Scham oder falsche Rücksichtnahme? Vielleicht. Jedenfalls verändert es mein Beten. Ich bin dann innerlich nicht mehr ungeteilt Gott zugewandt, sondern gespalten. Einerseits will ich in Dank und Bitte mit ihm verbunden sein, andererseits schiele ich auf meine Tischnachbarn und überlege, wie die das aufnehmen. Das ist fast so, als wenn ich im Gespräch mit einem anderen in der Gegend herumgucke, mit dem Handy beschäftigt bin oder mich von allem Möglichen ablenken lasse. Da könnte man Jesu Worte hier als Zwischenruf Gottes verstehen. Hallo, hier bin ich. Aber Jesus geht es hier nicht in erster Linie um einen Ordnungsruf. Vielmehr wirbt er um unser Vertrauen, indem er uns deutlich macht, Gott hört. Euer Beten ist mehr als fromme Selbstbesinnung. Es hat ein reales Gegenüber. Beten ist ein Gespräch mit dem Vater im Himmel, sagt Jesus. Das ist bis heute revolutionär und absolut einzigartig im Vergleich zu allen anderen Religionen, in denen ja auch gebetet wird. Wenn Jesus uns dafür die Anrede Vater in den Mund legt, dann macht er uns damit zugleich zu Kindern Gottes. Dadurch haben wir, die wir durch Taufe und Glaube zu ihm gehören, dieses unglaubliche Privileg, dass wir bei ihm immer sofort drankommen. Da landen wir nicht erst einmal in der Warteschleife oder bei der Vorzimmerdame. Beten, so macht Jesus uns klar, ist eine Direktverbindung. Da müssen wir auch nicht erst alles genau erklären, damit er sich ein Bild von unserer Lage machen kann. Gott weiß schon genau, was wir brauchen, bevor wir ihn auch nur bitten. Damit meint Jesus nicht, dass das Beten eigentlich überflüssig ist, wenn Gott doch sowieso schon vorher weiß, was wir brauchen. Er will uns vielmehr gerade Mut zum Beten machen, zum Bitten um alles, was uns bewegt, gerade weil wir wissen dürfen, dass unsere Gebete bei Gott so gut aufgehoben sind, dass er genau weiß, was für uns wirklich gut ist. Wir brauchen dafür keine besondere Sprache zu lernen oder sie 10-mal hintereinander zu wiederholen, damit sie wirksam werden. Es ist auch nicht wirksamer, wenn der Pastor an unserer Stelle betet. Alle miteinander sind wir Kinder des Vaters im Himmel, der nur darauf wartet, dass wir ihn vertrauensvoll bitten. Und dann sagt Jesus, wie wir denn nun ganz konkret beten sollen, indem er uns mit dem Vaterunser das Mustergebet vorlegt. Natürlich kennen wir es und beten es auch immer wieder. Aber vielleicht ist es für uns gerade deshalb, weil es uns so vertraut ist, hilfreich, mal wieder wahrzunehmen, wie es unseren Horizont immer wieder von Neuem erweitern kann. Zunächst einmal möchte ich festhalten, dass wir Gott, unserem Vater, im Gebet wirklich mit allem kommen können und dürfen, auch mit der scheinbar kleinsten Kleinigkeit, die uns bewegt. Und doch tut es uns selber gut, wenn wir in unseren Gebeten nicht bloß um das kreisen, was uns im Augenblick selber beschäftigt, sondern dabei zugleich auch wahrnehmen, was Gott noch alles tut und was auch all unsere Probleme noch einmal in einem neuen Licht erscheinen lässt. Wenn es nur nach unseren Wünschen und Bedürfnissen ginge, dann könnten wir die ersten drei Bitten des Vaterunsers zumeist gerne überspringen und gleich zum täglichen Brot kommen. Schließlich haben die ja nur Gottes eigene Sache zum Gegenstand. Da werden wir eingehalten, um den Fortgang der Sache Gottes zu beten. Das ist darin begründet, dass Gott die Heiligkeit seines Namens, seine Herrschaft und seinen Willen nicht gegen uns durchsetzen will, sondern bei uns und in uns. Doch dabei brauchen wir nicht zu fürchten, dass unsere Interessen dann zu kurz kämen. Wenn Gott unser Bestes will, Was kann uns dann Besseres passieren, als dass seine Herrschaft unter uns mehr und mehr Gestalt gewinnt und sein Wille nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden geschieht, und zwar auch und zuerst durch uns geschieht? Wir wären doch alle Probleme in der Welt los, wenn nur noch sein Wille geschehe. Es gäbe keine Kriege mehr, keine Hungersnöte, keine Umweltzerstörungen. Es gäbe keine Ungerechtigkeit mehr, keine Krankheit, kein Leid, keinen Tod. Sollten wir da nicht einstimmen, auch wenn wir die Wege des Vaters manchmal nicht begreifen? Sollte da nicht auch uns alles daran gelegen sein, dass sein Name geheiligt wird und sein Reich kommt? Solches Beten wird nicht umsonst sein. Nicht nur, dass wir den Vater nicht mehr mit allem Möglichen bestürmen müssten. Wenn wir beten, wie Jesus es uns hier lehrt, dann gehen wir damit ja auf seine eigene Initiative ein. Wir ergreifen sozusagen Gottes ausgestreckte Hand. Damit beginnt dieses Gebet sich bereits zu erfüllen. Nicht erst, nachdem wir es gebetet haben, sondern eben darin, dass wir es beten. Doch nun soll auch unsere eigene Sache nicht unter den Tisch fallen. In den letzten vier Bitten macht Gott sie umgekehrt zu seiner Sache. Gerne will er uns das tägliche Brot geben, heute und jeden Tag wieder, wenn wir ihn darum bitten. In der Beschränkung auf den jeweiligen Tag liegt zugleich der Hinweis, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Er lebt zuerst aus der Beziehung zu Gott. Diese Bitte ist darum etwas anderes als unser Einkauf im Großmarkt. Da fahren wir einmal die Woche hin und kaufen auf Vorrat ein, um nicht jeden Tag von Neuem loszumüssen. Das ist doch sinnvoll, denn da geht es nicht um die Beziehung zum Großmarktleiter oder zur Kassiererin, sondern um die Ware. Das ist bei der Bitte ums tägliche Brot anders. Oder soll es wenigstens sein. Da soll der Geber im Vordergrund stehen, der von sich selber sagt, ich bin das Brot des Lebens. Die Beziehung zu ihm überdauert unser Angewiesensein auf äußere Nahrung und er wird uns auch dann noch satt machen, wenn unser Stoffwechsel aufgehört hat. Schließlich hat er uns nicht nur zu Königs, sondern sogar zu Gotteskindern gemacht. Darum können wir uns jederzeit und mit allem an ihn wenden, jeder für sich wie miteinander. Und indem wir das tun, lassen wir ihn unseren Gott sein. Das heißt, wir heiligen seinen Namen, lassen ihn unter uns zum Zuge kommen und seinen Willen geschehen. So handelt Gott, indem wir beten, wie Jesus uns lehrt, und schafft eben das, was auf dem Weg der Gebote nicht möglich war. Dass wir uns nämlich mit allem vertrauensvoll an ihn wenden und als seine Kinder vor ihm und mit ihm leben. Beten nützt da durchaus etwas, aber anders als die, die danach fragen, es in der Regel erwarten. Es verändert die Beter und das oftmals auch ganz anders, als wir selber uns das erhofft und vorgestellt haben mögen. Damit sind wir bereits beim letzten Punkt angekommen. Wenn wir beispielsweise immer wieder ganz bewusst beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann bleibt das nicht ohne Folgen. Diese Worte mögen uns ja manchmal ganz schön schwer über die Lippen kommen. Aber indem wir sie immer wieder sprechen, will Gott die Mauer, die wir um unser Herz gebaut haben, allmählich abrissreif machen. Er will uns zu Menschen machen, die ihre Unversöhnlichkeit auf die Dauer einfach nicht aufrechterhalten können, sondern bereit sind, so zu vergeben, wie uns selber von ihm vergeben worden ist. Auch in anderer Hinsicht werde ich verändert, wenn ich immer wieder das Vaterunser bete. Indem ich mich so vertrauensvoll an den Vater im Himmel wende, werde ich dazu angeleitet, jeden Tag neu, um nicht mehr als um das tägliche Brot zu beten und nicht gleich um die Lottomillionen. Ich erfahre ja immer wieder neu, dass er mich jeden Tag versorgt und mir gibt, was ich zum Leben brauche. Das macht mich gelassen und getrost und lässt mich dann auch jeden Tag froh und zuversichtlich aus seiner Hand empfangen. Ja, Gott erhört Gebete, ganz gewiss. Aber er erhört sie immer wieder auch so, dass er die, die zu ihm beten, verändert und ihnen damit hilft, anders mit den Problemen umgehen zu können, die ihnen zu schaffen machen. Und dann braucht auch eine Infektion mit dem Virus kein Beleg dafür zu sein, dass das mit dem Beten doch nicht funktioniert. Es mag ja sehr wohl sein, dass der Infizierte selber darum gebeten hat, dass Gottes Wille geschehen möge und dass auch das, was er nun erleiden muss, für ihn letzten Endes gut und wichtig ist, auch wenn er selber und seine Angehörigen das zunächst einmal gar nicht begreifen können. Glaube ist ja ein Sich-Festmachen an Gott, das ganz wesentlich darin besteht, ihn in allen Lebenslagen um Hilfe anzurufen. Und da können gerade Zeiten der Anfechtung Gelegenheiten sein, Erfahrungen mit Gott zu machen. Gerade wenn wir in einer Situation sind, wo wir ihn bestürmen, erlöse uns von dem Bösen, werden wir am großartigsten erfahren, dass er zu uns steht. Beten nützt also durchaus etwas, liebe Gemeinde, weil Beten kein Selbstgespräch ist, sondern ein Reden mit unserem Vater im Himmel. Darum vertieft es unsere Beziehung mit Gott. Sarah Wagenknecht hat recht, wenn sie sagt, dass sich damit meine Miete oder mein Kredit nicht bezahlen lässt. Aber das lässt mich nicht deprimiert oder wütend werden. Im Vertrauen auf ihn kann ich Hoffnung und Zuversicht bewahren und aus dem Kreisen um mich selbst herauskommen. Und so dann auch einen Weg finden, auf dem ich vorankomme. Auf dem Weg zu ihm. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Vater unser, der du bist im Himmel, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Vater,